Ja, gut, dann wird aus unserer Lia-Song doch nicht mehr. Oh, schade.
Gott, das wird so richtig schlüpfrig heute. Das ist,
ja, das wird schlimm.
Ganz furchtbar.
Und das müssen wir uns jetzt ganz lange anhören, das weißt du auch.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Jawohl, normalerweise sage ich immer 2 Wochen schon wieder rum und wir sind schon wieder hier bei Vollhorst bei der Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de. Aber in dem Fall muss man sagen, wir haben es schon wieder ein bisschen verpennt. Es sind schon wieder 3 Wochen rum, seit wir unseren letzten Gast bei uns am Start hatten. Das war Jörg Hartmann, aber dann war auch irgendwie schon das Frühjahrsmeeting und ach, dann ging alles so schnell. Und jetzt sind wir halt ein bisschen später dran, aber das kennt ihr von uns. Ja, dann haben wir manchmal aber auch wieder 2 Podcasts in 2 Wochen hintereinander. Wir sind eben nicht ganz so zuverlässig und so kontinuierlich wie der Sportwelt-Podcast. Über den werden wir heute sicherlich sprechen. Wir hören schon das verschmitzte Lachen im Hintergrund von einem der 2 Gesichter oder Stimmen, muss man ja eher sagen, hinter dem Sportwelt-Podcast. Manuel Trom ist heute hier. Warte, ich mach's jetzt mal so. Ich muss sagen, hallo in die Runde. Das ist doch dein Spruch immer, ne?
Ganz genau. Ja. Grüß dich, mein Lieber. Du hast mir schon alles abgenommen und hoffentlich verwechseln die Leute jetzt nicht oder schauen hier ganz vehement auf ihr Handy und denken, sie sind im falschen Podcast gelandet. Noch sind wir bei dir und das ist auch richtig so.
Ja, ich bin sehr stark zu verwechseln mit Guido Göbel. Ja,
auf jeden Fall.
Kann schon mal passieren. Nein, ich fühle mich aber tatsächlich irgendwie, als wenn ich irgendwie von einem guten Freund die Freundin ausspanne oder so, wenn ich dich jetzt hier...
Ja, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber
so ein bisschen partnertauschmäßig ist das ja, gerade. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Guido ganz allein in seinem Kämmerlein sitzt und mit so einer runtergebrannten Kerze und ja, warte, so, dass du zum Essen kommst.
Ich denke, so wird es. Aber ich rufe gleich ein und gestehe ihm den Ausreiser und ich hoffe, dass er mir den verzeihen kann.
Ja, wir können es ja noch irgendwie auf Meeting schieben, weißt du, das ist ja so der Klassiker, was in Baden passiert, bleibt in Baden.
Genau, und ist alles nicht so ernst und war nur körperlich.
War nur körperlich, ein kleiner Flirt zwischen 2 Podcasts. Der wievielte ist das denn jetzt eigentlich? Ihr habt ja richtig aufgeholt, ihr habt ja irgendwie, ich glaube vor 2 Jahren habt ihr angefangen, ne? So April, Mai 2024 war das, glaube ich, und habt uns jetzt ja schon um Meilen überrundet, was die Anzahl der Folgen angeht.
Ja, irgendwie haben wir Verrückten irgendwann mal gedacht, wir machen das mal eben so 2-mal in der Woche und ja, ich glaube, die 200 haben wir jetzt auch schon weit überschritten, also sind ein paar Folgen gekommen, aber dadurch, dass ich auch manchmal als Techniker da rangehe und dann auch mal Folgen hochlade, die nicht so gut funktionieren, deshalb gucke ich schon gar nicht mehr so genau auf die Zahl, aber irgendwo über 200 sind wir.
Ja, also ich habe da wirklich größten Respekt vor euch, weil ich habe es ja gerade eben gesagt, also wir kriegen es ja nicht mal hin, diesen 2-Wochen-Rhythmus irgendwie immer einzuhalten, weil dann, ach ja, und dann erreichst du mal irgendwie auch einen Gesprächspartner nicht und dies und jenes und ich weiß noch damals, als das Ganze angefangen hat, da hat man mich auch gefragt, ob ich das wöchentlich machen möchte oder monatlich oder, also man hat mir sehr, sehr viel Freiheiten gegeben und ich fand dann so diesen Rhythmus von 2 Wochen schon echt gut, weil man dann eben doch noch ein bisschen aktuell bleibt, aber manchmal merkt man dann schon, dass es dann schon wieder, ja, die 2 Wochen wieder rum sind und man eben jetzt schon wieder da sitzen muss und sich wieder irgendwas aus den Fingern saugen muss. Wie macht ihr das denn, dass ihr wirklich immer genug Stoff habt für diese 2 Podcasts in der Woche und das ist ja schon echt ein Heidenaufwand, auch zeitlich.
Ja,
ne?
Zeitlich ist es schon. Es gibt dann schon auch mal Freitage oder Montage, wo man denkt, oh, jetzt wann kriegen wir das denn jetzt unter oder oh, da muss ich auch noch dran denken oder müssen wir auch mal privat unterwegs. Manchmal ist das schon nicht einfach, aber noch haben wir es nicht gebrochen, noch musste man nie sagen, wir lassen einmal. Das treibt uns vielleicht dann auch an, in dem einen oder anderen Moment mal trotzdem einen aufzunehmen, obwohl die Lust jetzt vielleicht nicht so groß ist. Aber das Gute ist ja am Rennsport, es passiert immer irgendetwas. Klar gibt es mal Winterfolgen, da ist es auch nicht spannend, was vielleicht Guido und ich erzählen und da frotzeln wir uns mehr gegenseitig, als dass wir jetzt irgendwas Qualitatives rübergebracht haben, aber ja, wie gesagt, das große Glück ist, dass die Aktiven so viel liefern, dass man doch immer 2-mal in der Woche irgendwas erzählen kann und wenn es dann nicht in Deutschland, dann ist irgendwo in Katar irgendein Rennen gewesen, wo irgendein Reiter einen komischen Ritt gezeigt hat oder irgendwas. Irgendwas zu besprechen gibt es zum Glück immer.
Ja, das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Dann ist mal irgendwo ein komischer Ritt, über den ihr dann auch sprecht. Ihr legt ganz gern auch mal den Finger in die Wunde und das ist ja tatsächlich das, wo ich immer, ich bin mehr so der Schisser. Also ich gucke immer, dass das hier alles eitel Sonnenschein ist. Man kann auch mal ein Witzchen machen oder so. Und wenn ich dann mal einen mache, dann kriege ich da aber auch gleich schon wieder irgendwie Lack, dass dann irgendeiner sagt, das hättest du jetzt aber auch dir verkneifen können. Wie ist das denn bei euch? Also wenn ihr da mal auch richtig Kritik übt und so, da gibt es doch bestimmt schon einige, die euch dann gleich mal irgendwie eine böse Mail oder WhatsApp oder irgendwas schreiben oder euch ansprechen auf der Bahn oder so, oder?
Ja, davon kannst du ausgehen, dass Guido und ich sage jetzt auch mal so blöd, auch ich mir vor allem schon viele blaue Augen abgeholt habe, definitiv. Aber ich finde, es gehört dazu und bei mir hat es dann vielleicht auch, ja, vielleicht bin ich da auch persönlich dann einfach zu sehr Rennsport-Fan, weil immer wenn ich Kritik übe, dann mache ich das ja eigentlich nur, weil ich den Rennsport so liebe und es dann fast nicht ertragen kann, wenn irgendwas schlecht läuft oder dass der irgendwie in einem schlechten Bild dargestellt wird. Und dann ärgere ich mich da so drüber, dass ich dann da jemanden manchmal auch anklage. Und da geht es ja nie drum, oder fast nie, eigentlich nie um eine Person oder irgendwas, sondern da geht es ja drum, das, was man sieht oder hört oder da mitbekommt, einfach, dass das besser wird. Und manchmal kriege ich das vielleicht nicht so gut ausgedrückt, wie man es vielleicht sollte, wie das jemand anderes dann vielleicht eloquent dann auch rüberbringen kann, was er sagen möchte. Und dann bin ich da vielleicht zu sehr der Polterer, aber mir geht es eigentlich immer nur um die Sache und dass mein geliebter Rennsport irgendwie weitergehen kann.
Wobei man ja sagen muss, ihr bleibt ja immer fair dabei. Also es gab ja schon immer Rennsportjournalisten, die dann auch mal so absichtlich jemanden in die Pfanne gehauen haben. Also ich meine, ich kann es ja beim Namen nennen. Das ist Klaus Gönsch hat mich ja immer gehasst, weil ich ja damals irgendwann den Job von ihm übernommen habe in Iffelsheim, wo ich gar nichts dafür konnte. Der war halt früher der im Führing die Interviews gemacht hat. Dann hatten die andere Ideen und dann hat der ja gleich schon am ersten Renntag geschrieben, dass ich aussehe wie der Sohn eines Leichenbestatters. Das war sehr nett zu hören damals. Und der hat es halt dann absichtlich immer versucht, irgendwo einen Fehler bei mir zu finden und das dann auch so zu schreiben. Und das fand ich dann teilweise auch unfair. Habe da auch mal versucht, mit ihm drüber zu sprechen, aber das war ihm grad wurscht. Mhm. Aber so macht ihr es ja nicht. Also ihr seid dann ja schon, ihr guckt ja, glaube ich, absichtlich, dass ihr niemand da irgendwie zu nahe tretet, aber das Thema dann schon ansprecht, dass es halt eben ankommt zumindest mal. Ne?
Genau, darum geht's. Es geht einfach darum, irgendwelche Sachen auf den Tisch zu bringen. Jeder, wo im Rennsport involviert ist, ob jetzt als aktiver Funktionär oder was auch immer, unterstellt man ja erstmal das Bestmögliche machen zu wollen, machen zu können. Und das wollen wir auch. Und wir wollen auch das, was wir tun, bestmöglich machen. Auch das gelingt nicht immer. Natürlich kommen dann auch mal, wenn in der Sportwelt dann irgendwo ein Fehler drin steht, kommt es natürlich als Boomerang zurück, aber da über den oder den beschwert ihr euch und selber macht ihr auch Fehler. Da sind wir gar nicht davor gefeit, ist ja ganz klar. Und ja, du hast schon richtig erklärt, es geht nie darum, um jemanden anzugreifen oder irgendwas, sondern einfach die Sache nach vorne zu bringen. Und da gehört dann nicht nur eitel Sonnenschein dazu. Wir haben viele tolle Geschichten im Rennsport, aber es gibt eben auch manchmal Sachen, die nicht so toll laufen und dann sind wir schon der Meinung, dass wir die auch mal ansprechen dürfen und versuchen es dann Kunden zu tun.
Hören die auf euch? Also ist das schon so, dass du das Gefühl hast, wenn du mal irgendwie was ansprichst mit Guido, dass das dann schon irgendwie auch umgesetzt wird oder man sich dem Thema annimmt?
Du wirst es wissen selbst, Lob gibt es selten und kommt selten Rückmeldung, wir haben irgendwas gemacht.
War eine rhetorische Frage auch mal.
Es gab noch nie eine Mail, wir haben das oder das geändert, weil ihr das mal angesprochen habt, aber es gibt schon, ja, ich würde jetzt schon sagen, 4, 5, 6, 7 Sachen, die sich in den letzten Jahren verändert haben. Ich würde mir nie anmaßen wollen, dass es aufgrund dessen passiert ist, was wir gemacht haben, aber ich sag's mal so, es war auffallend, dass es danach dann funktioniert hat.
Hat das überhaupt alles noch Zukunft so, was ihr da so macht? Oder machst du dir manchmal schon Sorgen, ob es deinen Job in 5 oder 10 Jahren noch gibt? Ne? Also, weil ich meine, es ist ja schon so, der Rennsport, der hat ja schon so ein Problem, was die breite Masse angeht. Ne? Und auch bei euch, Sportwelt, merkt man ja schon, ich meine, du kriegst die Sportwelt halt jetzt einfach nicht mehr so ganz normal am Kiosk oder an der Tankstelle, wie es halt früher mal der Fall war. Ne? Ich meine, das trägt ja schon dazu bei, dass man da schon sowas ein bisschen breiter streut. Ne?
Definitiv und wie du weißt, ich bin noch nicht ganz so lange jetzt fest bei der Sportwelt oder vielmehr im Deutscher Sportverlag mit dabei. Und natürlich, als es dann darum ging, wirklich fest dahin zu wechseln, unterhält man sich ja auch mit Privatfreunden, Privatfreunde klingt ganz doof, aber du weißt, was ich sagen will, die nicht aus dem Rennsport kommen vielleicht auch oder Familie und so weiter und spricht das ja mal durch. Und natürlich hat man dann Gedanken, ja, was ist denn, wenn in x Jahren da nichts mehr kommt oder nicht mehr ist oder ja, und irgendwann hat dann eben dann die Leidenschaft dann da für den Rennsport doch entschieden, das zu machen. Einfach der Gedanke, tja, und wenn es nur 2 Jahre sind, übertrieben gesagt, dann hatte ich 2 schöne Jahre, wo ich ja mein absolutes Traumhobby zum Beruf machen konnte. Und jetzt sind es schon 3 Jahre, also schon mehr, als ich mir damals als Ziel gesetzt habe, doof gesagt. Und aber trotzdem, wir versuchen auch bei uns in der Sportwelt, im ganzen Verlag, Woche für Woche uns was einfallen zu lassen, wie es uns, ja, überleben ist das falsche Wort, weil wirklich bei uns, da hat keiner Angst morgens, wenn er zum Büro geht. Ich kann es zum Glück von zu Hause machen, dass es die Sportwelt nicht mehr gibt. Aber wir versuchen immer alles digital. Hat sich jetzt einiges geändert. Du hast angesprochen, es gibt ja nicht mehr im Kiosk zu kaufen. Digitalangebot ist ganz groß. Und wir versuchen auch neue Inhalte. Der Podcast war auch mal etwas Neues aus so einem Gespräch, wo wir uns gedacht haben, was könnte man denn noch alles machen oder irgendwie erneuern, in Anführungszeichen. Da war auch der Podcast dann irgendwie daraus geboren. Und ja, wir geben alles, dass wir natürlich auf dem Markt bleiben, ganz klar.
Ich habe mich gefreut damals, als der Podcast neu rauskam, weil da haben viele gesagt, oh, jetzt machen die auch noch einen und wie ist denn das? Und ich muss aber sagen, ich finde das für den Rennsport gut, umso mehr tatsächlich solche Medien einfach auch online sind, umso mehr kommen auch mal neue Leute an den Sport ran. Das ist ja auch immer das, was man ganz gerne mal unterschätzt. Das, was wir hier alle machen, ist ja nicht nur für die Community, sondern wir versuchen ja auch mal, jemand darüber ranzulocken. Und zum anderen ist es ja schon so, dass es inhaltlich schon, wie wir es vorhin schon besprochen haben, alles sich schon unterscheidet. Ne? Also ich glaube, so wirklich Konkurrenten waren wir ja nie. Ne? Also so habe ich es gesehen. Also, ne? Nicht, dass ihr da,
ich habe es auch nie als Konkurrenz gesehen.
Vielleicht saßt ihr immer messerwetzend da, Guido. Und du,
genau, und dann haben wir eigentlich gesagt, dass wir deine Hörerzahlen endlich mal runterbekommen. Aber
den machen wir fertig.
Genau, den, was macht der da eigentlich? Den wollen wir weghaben. Ja, ja. Nee, so war es ja. Du machst ja, du beleuchtest ja viel mehr deine Gäste hinterher, was hinter den Kulissen auch mal passiert. Bei uns geht es ja wirklich, sage ich jetzt mal, um den Sport, also dieses, das Ergebnis am Wochenende in Anführungszeichen oder eben auch die Vorschau fürs Wochenende. Du blickst ja da dahinter und ja, damals in der Rettung, als wir in dieser Sitzung mal saßen, was könnte man denn Neues machen? Da war, ja, da, also da ist das, was jetzt daraus entstanden ist, gar nicht auf dem Papier. Da ging es darum, oh, wir könnten doch mal einfach mal was machen, wo man mal schnell besprechen kann. Hast du den oder den Ritt gesehen? Das war mal die Idee. Hm. Die Idee war auch mal, dass verschiedene Leute aus der Redaktion mitmachen im Podcast. Also es war nie abgestempelt, dass Guido und ich das jetzt alleine machen. Aber wir haben angefangen und irgendwie haben dann doch auch ein paar zugehört. Und das ist dann eben daraus entstanden. Und Konkurrenz waren wir nie. Wir haben uns alle lieb im Rennsport natürlich.
Wobei, einen Hörer habt ihr mir ja abgeluchst, ne? Das ist ja kein Geheimnis.
Haben wir?
Ja, ja, ja. Das hat er bei euch im Podcast ja erzählt. Der Holger Faust.
Ach so.
Der hat ja groß ausgepackt, dass er meinen Podcast ja scheiße findet und nur euren gut findet. Das hat er ja.
Ich sage es einfach so. Das hätte er bei dir, wenn er jetzt gerade bei dir in der Folge gewesen wäre, genau andersrum gesagt. Er wollte sich nur bei uns einschleimen.
Nee, das hat er tatsächlich mir auch schon gesagt. Er hat ja schon. Wir sind ja gut befreundet. Wir kennen uns ja eigentlich wirklich tatsächlich seit wir klein sind, eigentlich so damals Frankfurt-Niederrad, Rennbahn-Kindergarten, da hatten wir das erste Mal irgendwie so richtig miteinander zu tun und seitdem können wir uns da auch manchmal so ein bisschen flapsen oder wie man, heißt das flapsen? Du weißt, was ich meine. Also ein bisschen
flaxen heißt, würde ich jetzt sagen. Flapsen.
Aber nein, du weißt, was ich meine. Nein, das schon, aber ja. Das hat er immer gesagt. Er hat gesagt, also Podcast von Manuel und Guido findet er gut, weil es halt sehr fachlich, sachlich ist, ja, und eben auch mal man sich traut, was zu sagen und meiner ist ihm immer so ein bisschen zu seicht und eitel Sonnenschein. Ja. Deshalb habe ich dich eingeladen, damit Holger jetzt endlich mal wieder zuhört.
Nee, das weiß ich von mir. Nee, lieber Holger, wenn du zuhörst, bist auch gern wieder, sollst gerne auch hier bei Followers zuhören, aber genauso gern natürlich bei der Sportwelt und da darfst du auch zweimal anhören, dass unsere Hörerzahlen nach oben gehen natürlich.
Ja, ja. Solange nur die beiden anhört und die anderen nicht, ist alles
okay. Dann genau, richtig.
Gibt ja gar nicht mehr genau. So viele andere. Aber es gab tatsächlich mal von einem anderen großen Wettanbieter gab es auch mal einen Podcast.
Ja.
Den fand ich auch ganz cool eigentlich. Der war nämlich sehr bissig irgendwie, ne? Frau Gedelius hat
ja
damals gemacht.
Ja, genau, da
wurde
auch
ne?
nicht
da
so.
War, da, das fand ich auch gut, ne?
Da wurde auch nicht in den Zaun gehalten, genau. Und das war ja schon auch so ein bisschen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das war damals besprochen, wir brauchen da wieder irgendein Format, das da auch in die Richtung geht. Das war nie das Thema, aber das, was wir jetzt alles besprochen haben, dieses fachliche, in Anführungszeichen, analysieren, das hat ja ein bisschen gefehlt und dann haben wir versucht, das eben dann der Community auch zu bieten.
Spielt ihr die ganzen Tipps eigentlich auch, die ihr so gebt, oder ist das nur, oder werden da einfach auch Rennen nur besprochen und am Ende guckt man, ob es hingehauen hat oder nicht?
Also beim Guido dass es eine Wette nicht gibt. Das brauche ich dir nicht zu erzählen, dass es da nicht gibt. Ich habe auch manchmal schon WhatsApp-Nachrichten bekommen, wo ich die Rennen gar nicht angeguckt habe und wurde sich bedankt bei mir und dachte ich, was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Und dann gesehen, dass irgendwelche Pferde für Toto 100 gewonnen haben, die ich irgendwie angesagt, aber doch nicht gewettet habe. Aber ja, also beim Guido gibt es da keinen kein Verdruss, der ist da am Start.
Der lässt nichts aus. Habt ihr euch eigentlich vorher schon groß gekannt oder ist das jetzt wirklich durch diese Zusammenarbeit bei der Sportwelt und insbesondere durch den Podcast ist da? Weil ihr klingt wie so ein altes Ehepaar, finde ich. Also das ist schon...
Ja, manchmal doch verblüffend und gekannt haben wir uns natürlich auf jeden Fall und wir wussten auch voneinander, wer wir sind, aber jetzt den ganz engen Kontakt, nein, das ist tatsächlich dann eben erst durch die Sportwelt. Ich habe dann 2019, weiß ich noch genau, mehr oder minder so ein bisschen angefangen für die Sportwelt zu schreiben und ab da ist natürlich dann der Kontakt auch enger geworden, weil man ja dann auch das und das mal noch im Nachgang besprechen muss. Achtung, mir ist hier noch ein Fehler in meinem Text aufgefallen, Guido, kannst du mir den korrigieren oder so irgendwas. Aber vorher tatsächlich, so wie man viele Gesichter der Rennbahn einfach kennt, so hatte ich auch Guido gekannt und er mich.
Wie hat das angefangen bei dir mit der Sportwelt? Also wenn du 2019 sagst, das ist ja so hier Corona-Zeit oder
Pre-Corona-Zeit,
ne? Das ist so, aber Zufall oder warst du immer schon so journalistisch begabt oder wie war das?
Nee, gar nicht. Hab also gar nichts damit zu tun, auch nie gelernt. Hm? Ja, wie kam es dazu? Ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf. Ich würde sagen...
Wir sind unter uns, hört ja keiner zu. Holger hat ja recht.
Genau, es hört keiner zu. Genau, ja, mit gefühlt 2,3 Promille bei einem Meeting in Bad Harzburg war die damals Vanessa Baldromey irgendwie zu nah an mir gestanden, sodass ich ihr sagen konnte, dass mir irgendein Bericht von der Woche davor nicht so toll gefallen hat oder irgendwie gedacht... Ich hätte ihn anders geschrieben oder ich weiß schon gar nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn du hier so groß reden schwingst, mach's doch selber. Und dann ging das tatsächlich los. Dann habe ich mal, oder sie hat mich dann auch beim Wort genommen und hat dann gesagt, ja, da ist ein Renter, glaube ich, in Erbach war es. Ich soll doch mal einfach eine Fernanalyse dazu schreiben. Mhm. Also als ob ich es für die Zeitung schreiben würde, so habe ich das gemacht. Und dann war es im Oktober so, dass Renntag Honsrad 2019 der damalige Kollege Martin Krämer war, glaube ich, verhindert oder der ist auch leider erkrankt. Dann, das kam mir dann so, dann, dass ich dann später noch viel mehr dann für den Südwesten unterwegs war. Auf jeden Fall hatte der an dem Tag, Oktober 2019, Honsrad-Renntag, konnte er nicht kommen. Und dann hat die Vanessa gesagt, so, jetzt bist du dran und jetzt geht's los. Und dann war das auch so. Dann war noch im gleichen Monat noch ein Renntag in Mannheim, den hätte ich mit Martin Krämer zusammen machen sollen. Da hat er dann aber, da ging das dann leider los mit seiner Krankheit und da hat er mich dann auch alleine hingeschickt und das war, ich glaube, damals ein Ausgleich 1 oder Listenrennen sogar an dem Tag.
Badenia wahrscheinlich.
Ja, oder irgendwie, ne? Also es war auf jeden Fall ein Badenia-Rennen, es war ein bisschen wichtigeres Rennen und ich war schon vor Honsrad aufgeregt wie ein kleines Kind, aber da dann natürlich nochmal, weil ich gedacht habe, oh, das lesen nochmal ein paar mehr und ja, so startete es und dann ja, in der Corona-Zeit wurde es dann immer mehr. Dann bin ich im Südwesten überall hingefahren für die Sportwelt und irgendwann auch nach München. Und irgendwann, wenn Zeit war, bin ich in den Osten gefahren, wenn irgendwie Not am Mann war. Und das ist dann daraus entstanden, dass ich dann irgendwie Ende 2022 gefragt wurde, ob ich es mir nicht ganztägig vorstellen kann.
Aber so mal nach Köln zu ziehen und da wirklich an diesem Redaktionsalltag teilzunehmen, das ist für dich keine Option. Also du freust dich, dass du irgendwie im Badischen sitzt und da vieles mit Homeoffice machen kannst.
Genau, ich hatte gelernt eben als meine Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann und war für meine Firma dann 3 Jahre auch in Frankfurt und bin da dann 20 war es, das war dann gerade so an der Anfangszeit, aus Frankfurt erst wieder zurück nach St. Weyer gezogen und dann war eigentlich klar, auch dann in der Besprechung, also ich mache gern das mit und so weiter, aber es war jetzt dann keine Option für mich, dann wieder von St. Weyer direkt wieder nach Köln weiterzuziehen, so ungefähr und war von Anfang an so besprochen und habe dann die große Chance auch von Herrn Büchler einfach bekommen, der das dann abgesegnet hat, dass ich jetzt nicht jede Woche in Köln sein muss und bin bis heute dankbar, dass ich das so gestalten darf oder gestalten kann, wie ich es wollte, von zu Hause aus, das meiste dann eben online.
Aber die letzten Renntage hast du dann nicht mehr mitbekommen in Niederrad?
Nein, nee, leider hat mir der Christian dann auch immer wieder vorgehalten, Mann, du kommst zu spät, das waren so tolle Zeiten, da jeden Abend noch am Stall irgendwie und auf der Rennbahn und so weiter und so fort, aber die Zeiten habe ich leider nicht erlebt.
Nee. Wie alt bist du denn eigentlich?
Was schätzt du denn?
Boah, das ist eine schwere Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass du jünger bist, als ich jetzt gedacht hätte, weil so vom Wissen her, guck mal, wie gut ich das jetzt verpacken kann.
Oh,
vom,
jetzt.
Vom Wissen, ja, Wissensstand hätte ich jetzt gesagt, da sind schon einige Rennsportjahre auf dem Buckel. Aber sonst hätte ich so gesagt, irgendwie, weiß nicht, so Anfang, Mitte 30, sowas?
Ja, korrekt. Also 1992 geboren, werde nächsten Monat 34.
Oh, okay. Nächsten Monat bist du auch Krebs, oder was, wie ich?
Ja, ja.
Oh,
ja, ja,
wann
ja.
denn?
Am 16. Juli.
Hey, ich bin am 14. Juli. Hier, schau mal.
Ja. Ne? Das können wir uns gegenseitig gratulieren.
So ist das. Wenn Guido schwitzt jetzt schon, ne? Das hier mit dem Fernflirt wird immer intensiver.
Ja, es wird intensiv so langsam.
Auch noch dasselbe Sternzeichen. Wobei Krebse sind ja beide, glaube ich, so sensibel und Dings. Das ist, glaube ich, Krebs und Krebs ist eine ganz schwierige Mischung. Das ist
da bin ich ganz raus.
Echt?
Thema Sternzeichen. Also ich weiß weder, was davor noch danach kommt, vor dem Krebs oder nach dem Krebs. Ich weiß, dass ich Krebs bin und dann wird es wirklich schon eng.
Meine Mama hat mich immer davor gewarnt. Die hat immer gesagt, wenn du mal eine Frau triffst, die mit Sternzeichen anfängt, dann nimm die Füße in die Hand und rennen. Das habe ich jetzt genau eigentlich den Fehler gemacht. Dass,
gut, dann wird aus unserer Liaison doch nicht mehr.
Oh,
schade.
Gott, das wird so richtig schlüpfrig heute. Das ist,
ja, das wird schlimm.
Ganz furchtbar.
Und das müssen wir uns jetzt ganz lange anhören, das weißt du auch.
Ja, 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 tatsächlich. Und das Schlimme ist, das Internet vergisst ja auch nichts. Weißt du, diese Podcasts, die versenden sich ja nicht irgendwie wie eine Radiosendung oder so, sondern das ist ja einmal online und dann naja, gut, aber dann möchte ich natürlich auch ein bisschen was über dich, über deine Herkunft und alles wissen, ne, wenn wir hier schon uns beschnuppern. Also du kommst wenn wir uns näher kommen. Also du kommst aus Sandweier, das weiß man ja als treuer Sportwelt-Podcast-Hörer mittlerweile. Das ist doch, direkt an der Autobahn, oder? Wenn du da gegenüber von der, wo die Autobahnraststätte, da ist Baden-Baden und da auf der anderen Seite, ne? Das ist doch quasi hinter der Leitplanke geht's doch los, ne?
Genau, also die Raststätte, ist auf Sandweier Gemarkung, würde ich sagen. Und Iffezheim und Sandweier wird im Prinzip dann durch die Autobahn getrennt, ganz genau. Und ja, so dann, wahrscheinlich wird es die nächste Frage sein, wie dann zum Rennsport gekommen. Natürlich, wenn man aus Sandweier kommt, dann kennt man auf jeden Fall mal eine Rennbahn. Hatte das Glück, sage ich heute, immer auf jeden Fall immer noch, dass die Family einfach auch ein bisschen Rennsport vorbelastet war. Mein Vater war Rennbahngänger, mein Onkel, mein Opa, meine Oma war Stemplerin auf der Bahn. Ja, und dann kannte ich einfach Pferde und wenn andere Schulkameraden irgendwie mit Baggern und Autos gespielt haben, habe ich irgendwie mein Rennprogramm selber gebastelt und selber gemalt und war von da an einfach immer bei den Pferden.
Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe dann, also am Anfang so Fantasierennprogramme irgendwie mit irgendwelchen Pferden, die mir gerade eingefallen sind.
Ja,
also die kannte man, die Pferde, und die sind aber alle gegeneinander gelaufen.
Und, egal auf welche Distanz, 1200 Meter oder 2400, so war das bei mir auf jeden Fall.
Ja, ja, und da war dann auch, das hat auch von den, also da war dann auch irgendwie, sag mal, ein Deckhengst oder so ist dann auch mal mitgelaufen und so, ne, weil dann irgendwie auf einmal, was weiß ich, so Rumu dann nochmal ausgepackt wurde und der konnte dann aber irgendwie noch gegen, was weiß ich, Monsun laufen oder so. Also,
ja, doch, hätte bei mir auch passieren können.
Und später habe ich dann tatsächlich die Rennprogramme nachgebaut, also die es wirklich so gab, und habe dann so eigene Tipps und so gemacht, ne, so wie eine, und die habe ich dann immer, das weiß ich noch, die habe ich dann immer verkauft, weil meine Eltern hatten damals bei Norbert Sauer in Dortmund die Pferde stehen und meistens sind wir am Abend vorher, sind wir dann da schon hingefahren, wenn Renntag war oder irgendwas, und dann hatte der ganz gerne mal ein paar Leute eingeladen und dann habe ich da die Rennprogramme für den nächsten Tag verkauft an die Leute.
Ach, sogar im Voraus?
Dann. Ja, klar, natürlich.
Nee, so schlimm war es dann bei mir doch nicht. Ich habe dann eher im Nachgang nochmal nachgemalt und in meinen Augen schöner gemalt, aber das liegt auch im Auge des Betrachters und da war ich voreingenommen, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ich habe die leider nicht mehr. Ich habe mal echt geguckt, ob ich da noch irgendwas von dem alten Zeug irgendwie, meine Mama hat sonst immer alles aufgehoben, aber das irgendwie ist dann...
Ja, ich glaube, ich habe es auch dann irgendwie in einem peinlich berührten Moment, wo ich dann mal gesehen habe, was habe ich da eigentlich gemacht, als ich klein war. Ich glaube, ich habe es da auch mal irgendwann weggeschmissen in der Pubertät.
Ja, oder vielleicht waren wir einfach zu gut und haben einfach alles verkauft. Wir waren immer ausverkauft, weißt du?
Ja, das wird es gewesen sein.
Irgendjemand hat die noch zu Hause als Sammlerstücke irgendwie.
Irgendwann wird ein großes Archiv von uns zwei kommen, denke ich auch.
Aber in Sandweier ist doch auch die Blume, ne? Da ist doch auch irgendwie immer, da ist doch viel Rennsport.
Da war auch viel Rennsport, auch da war ich natürlich dann oft dabei. Der Vater hatte ja auch dann viele Bekannte aus dem Sport, hat ja beim Buchmacher Schäfer in Iffezheim auch gearbeitet. Und ja.
Ist das der in der Kurve dann, also wo du reinfährst?
Genau, oben, genau. Witweg, glaube ich, heißt. Genau, der Bekannte oben, überhalb oder am Kapellenberg sozusagen.
Aha.
Genau, da war der aktiv.
Wie ist das mit diesem Derby? Ist das so, geht man da tatsächlich als Sandweirer auch regelmäßig hin oder ist das nur während der Rennwoche, dass man sich da trifft?
Ja,
oder
also
meidet man das dann eigentlich eher und so, wenn man local ist und dann ist es nur für die Touris oder wie ist
nee,
das?
Nee, ich sage jetzt mal so, bei einem ein oder anderen Fußballspiel waren wir mal da, aber es hat sich doch eher konzentriert auf die Meetings, das muss man schon so sagen.
Ich bin großer Derby-Fan. Ich mag ja in Hamburg das Johnny B. Good, das ist ja bekannt und Derby-Gummibärle trinke ich unheimlich gern, diese kleinen, was sind das so, Willi? Williams
ja, irgendein bunter Schnaps mit einem Gummibärchen.
Mit einem Gummibärchen drin, genau. Drin, 2 Euro kostet das Ganze. Und was ich erfahren habe, du kennst doch den Andreas Fallert logischerweise, den Transporteur. Und dem sein Bruder, ich weiß aber nicht, wie der heißt, boah, der auf jeden Fall ist im Derby geboren, hat der erzählt.
Was?
Oh Gott. Weil okay. Wir sind da reingekommen und er so, weißt du eigentlich, dass ich hier geboren bin? Und ich habe so gedacht, ja gut, klar, in Iffezheim geboren, toll. Und jetzt? Nein, hier geboren. Und dann hat er erzählt irgendwie, weil ich glaube, den Großeltern hat das mal gehört, irgendwie das Haus und alles. Und der ist quasi dann in dem Gebäude, ist der im Derby
geboren. Im Gebäude, ich wollte schon sagen, ich hoffe doch nicht in der Bar.
Ja, nicht unterm Tresen oder so, aber das finde ich schon
Patrick,
cool.
Glaube ich, war jetzt wollen wir drüber reden. Ich glaube, Patrick Fallert, oder? Aber gut,
das könnte auch falsch sein. Aber das, oder ich habe die Story ganz falsch, weil ich eben auch wieder 2,3 Promille drin hatte oder so, habe ich da irgendwie, unterstelle ich jetzt irgendwas, aber ich glaube, dass die Geschichte stimmt. Also ich, oder zumindest ich glaube, dass es stimmt, dass er sie mir erzählt hat. So.
Sagen wir es, genau, das gehen wir mal davon aus, im besten Wissen und Gewissen.
Und was echt krass ist im Derby, man kriegt da wirklich Tipps. Also da sind irgendwelche Holländer zu mir gekommen und gesagt, ey, übrigens, morgen musst du The King of My Heart spielen.
Ja.
Ja, okay. So, und dann gewinnt der halt für 120, für 10 oder.
Warst du jetzt am Wochenende im Derby?
Ja, logisch, ja? Klar. Das ist ja dann immer, wenn du meinst, du willst, ich weiß noch, ich war mit Subi noch in Baden-Baden in der Bar und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir gehen ins Derby. Und Subi hat alles richtig gemacht, der hat sich abgeseilt, hat gesagt, nee, macht ihr mal. Und wir sind dann tatsächlich da noch hin und da wurde mir The King of My Heart angesagt und ich hätte fast diese Fünferwette getroffen. Mir hat ein Pferd gefehlt. Die 7 war das von Meder und Seidel. Der hat mir gefehlt.
Oh, wei.
Und das war so, das war die dümmste Wette, die ich je gespielt habe.
Das muss was heißen.
Ja, tatsächlich. Also ich meine, ne, ich rede ja da auch drüber, wenn ich auch mal was nicht treffe, ne? Weil ich kann es ja nicht drüber. Ne? Und das war tatsächlich so, ich habe gespielt, erster, zweiter, dritter, können 4 Pferde werden. Und von diesen 4 Pferden, die erster, zweiter, dritter werden konnten, habe ich die 3 richtigen gehabt. Also die King of My Heart war dabei, dann wer war denn zweiter?
Go Flying war die Schlenderhahnerin, oder?
Go Flying, Schlenderhahn und dann weiß ich, wer da noch dritter war.
Lunario war noch gewettet.
Lunario war es noch, genau. Lunario war es noch.
Mäderpferd müsste dann Garvey gewesen sein.
Und das Mäderpferd war, genau, der war der vierte, der hat mir, und unten habe ich dann so, dass ein paar Vierter und Fünfter werden können, aber ziemlich viele eigentlich, ja. Das war so schon teuer genug irgendwie und das haben wir dann zusammengespielt, da habe ich noch ein bisschen Geld eingesammelt von den anderen und jeder hat gedacht, wir haben die getroffen. Jeder war sich sicher. Hey, klar. Also wir haben ja 4 Pferde, die erster, zweiter, dritter werden können. Davon haben wir den ersten, zweiten und dritten und unten so gut wie alles.
Auf eine ähnliche Geschichte kommen wir später nochmal. Du hast mich ja ein bisschen gebeten, ein bisschen was vorzuarbeiten. Das habe ich gemacht. Auf eine ganz ähnliche Geschichte kommen wir nochmal.
Also dieses Meeting war so verpestet. Dann habe ich Master of Light gestellt in der Viererwette erster. Ja, weil das ist ja der Bruder von meiner, also alleine rein schon aus Sympathie. Ja. Und dann fehlt mir ausgerechnet Erling von Gordon Batistic.
Sehr gut, das wäre dir nicht passiert, hättest du mich gefragt.
Genau, den habe ich vergessen, sonst hätte ich nämlich die alleine getroffen, die war auch nicht getroffen mit 25.000 Euro oder 10 oder was da gab. Und noch irgendwie, also ich bin wirklich durch ein Pferd, was ich draußen gelassen habe, bin ich an 3 Viererwetten und einer V4 vorbeigeschlittert, aber so knapp immer. Und Erling habe ich noch rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, oh, das hätte jetzt 30 Euro mehr gekostet, den lasse ich mal weg.
Ja, das ist natürlich das Bitterste. Manchmal denkt man sich, spare mal noch den einen oder anderen Euro, aber gut.
Und vor allem, wenn du die erste getroffen hast, dann hast du ja so viel Geld, dass du ja dann auch keinen mehr rauslässt. Dann denkst du dir, ja komm, genau, dann triffst du ja auch alle. Ne?
Dann aufs Feld, dann mal aufs Feld. Ja.
Genau, deshalb, also ich habe es ausgerechnet, ich hätte 68.000 Euro mit nach Hause nehmen können und so habe ich nichts mit nach Hause genommen.
Aber schön, dass es mal zur Debatte stand, die 68.000, ist doch auch schön. Mal dran gedacht.
Genau, ja. Und, also, naja, gut. Willst du deine Geschichte schon auspacken, wo du gerade gesagt hast, muss ich da irgendeinen Knopf jetzt drücken? Ist das peinlich?
Ja, du müsstest einen Negativknopf drücken.
Warte,
ja.
Negativknopf kommt jetzt.
Der peinlichste Moment.
So, der Negativknopf, das finde ich auch gut, ja.
Ja, also das hängt mir heute noch manchmal nach. Bad Harzburg, kommen wir dahin wieder zurück. Und es gab Jahre, da haben wir wirklich versucht, mit Gewalt. Und das sage ich genauso, die Viererwette zu treffen. Dass man irgendwann mal mit 6, 7 Mann und jeder 200 Euro und was weiß du nicht und wirklich versucht, alles zu machen, zu tun, um irgendwie eine Viererwette zu treffen, ging die ganze Woche nicht gut. Und dann, ich krieg's Pferd leider nicht mehr ganz zusammen. Aber auf jeden Fall war es dann so, ich glaube, es war dann am letzten Samstag, waren dann auch wieder 2 oder 3 Rennen mit Viererwette und gefühlt haben wir jedes Rennen wie die Bibel studiert, hoch und runter und rauf und nach links, nach rechts. Auf jeden Fall lief das Rennen bei uns auch so, die Steller alle gepasst, wunderbar. Wir gucken das Rennen vorne an der Leinwand, so ist ja mal so ein bisschen hinters Ziel versetzt dann. Und alle Steller vorne und wir können eigentlich nur treffen und wunderbar. Und dann sagt einer, ich glaube, der Christian war sogar, wer ist denn das da außen? Und dann habe ich die Rennfarbe erkannt und war mir sicher, dass wir den Besitzer das Pferd auf dem Schein hatten. Es war nur das Problem, das war in der 2. Viererwette, nicht in dem Rennen.
Ach du Scheiße.
Und ich in voller Euphorie, Tränen, den haben wir auf jeden Fall auf dem Schein und alle freuen sich wegen mir. Und auf einmal höre ich den Rennkommentar, sage, oh, das Pferd, das war aber gar nicht das Pferd, was ich denke. Das war in dem anderen Ausgleich 4 oder in der anderen Viererwette. Ja, und natürlich war es genauso, dass wir dann den Besitzer in dem Rennen nicht auf dem Schein hatten. Scheiße. Das kann ich mir heute noch anhören. Manchmal, wenn ich dann sage, Wette getroffen, da kann ich mir heute noch anhören. Guck doch mal, ob du den wirklich auf dem Schein hast und nicht im falschen Rennen gewettet hast. Aber das war peinlich.
Aber ich finde das gut, wenn man tatsächlich da so offen drüber spricht, wenn auch mal was in die Hose gegangen ist. Weil ich hasse nicht so sehr wie diese Zocker, die sagen, oh, ja, guck mal, hier habe ich getroffen, hier habe ich getroffen. Ja. Und dann siehst du die aber nachher irgendwann im Mülleimer stehen, wie die 10 Scheine hintereinander zerknüllen. Ja.
Ja.
Und
ja.
Kann jeder. Aber da auch dazu zu stehen, dass das auch mal in die Hose gehen kann, das ist schon die eigentliche Kunst.
Das, wie gesagt, das Nicht-Treffen war ja die eine Sache, aber die 5, 6 anderen da in Euphorie zu versetzen, den haben wir auf jeden Fall auf dem Schein. Und dann 8 Sekunden später, oh, halt, stopp, doch nicht. Das war bitter. Und das wird mir zu Recht, muss ich sagen, heute noch vorgeworfen.
Ich sag's mal so, bei mir ist es tatsächlich nie so gewesen, dass ich mich geärgert habe über Geld, was ich verloren habe. Also klar, da ärgerst du dich immer drüber.
Ja.
Ich ärgere mich viel mehr darüber, dass ich es nicht getroffen habe. Also ich würde jetzt niemals sagen, boah, war das ärgerlich, ich habe da irgendwie 3 Viererwetten gespielt und das hat mir jetzt, was weiß ich, 300 Euro gekostet. Ja? Sondern ich sage tatsächlich, wie kannst du so blöd sein und nicht 3-mal treffen? Das ist das. Da komme ich nicht drauf klar. Das ist
ja
das.
Ist ja aber schon mal eine gesunde Einstellung.
Ja,
ist auf
voll.
Jeden Fall eine Einstellung pro Wettschalter. Sehr
was
gut.
Was war die schönste Wette, die du je getroffen hast? Oder ist das Teil deines schönsten Momentes im Rennsport? Weil dann müsste ich da auch wieder den Knopf drücken. Okay.
Nee, das nicht. Nee, es gab mal, die werde ich tatsächlich nicht vergessen. Da kenne ich auch die Namen noch. Da war ich noch relativ jung, also doch 18 war ich schon, glaube ich. Abgeben durfte ich schon. Aber auf jeden Fall war ein Renntag in Hasloch während der großen Woche damals noch. Und ich hatte den ganzen Tag mir eine Viererwette ausgedacht und habe eigentlich nur Leute gesucht, um die abzugeben, damit ich sie eben auch so abgeben kann, wie ich möchte und dass ich das mir da auch irgendwie leisten kann. Und habe ganz viele Leute eigentlich, Anführungszeichen, angepumpt und wollte sie einladen. Aber keiner wollte irgendwie das so richtig mitmachen, was ich mache. Ich wollte, glaube ich, 5 Pferde einfach in der Vollkombi. Habe ich gesagt, das kann gar nicht schief gehen. Der ganze Tag, niemand wollte mit mir mitmachen. Und zum Glück hatte ich dann auch einen oder anderen Sieger gewettet und konnte es dann eben abgeben. Dann so, wie ich wollte. Und tatsächlich waren dann meine 4 Pferde dabei, habe die 4er-Wette getroffen. Da hatte gewonnen Kera Vara von Waldemar Hickst in den Erhard-Farben noch vor, ja, Kera Vara und so weiter. Und da auf jeden Fall war die Wette, glaube ich, 2-mal getroffen und gab dann irgendwie, ja, keine Ahnung, 3.500, 4.000 Euro oder irgendwas. Ja, da hat man sich schon gut gefühlt, an den anderen sagen zu können, ich wollte euch alle einladen, aber ihr wolltet alle nicht. Das war dann ganz schön, ja.
Ihr wolltet ja nicht.
Ja, ich hab's probiert.
Ich wollte euch zum Millionär machen, aber ihr habt die Chance nicht. Ja, aber das ist ja schön, wenn du dich noch so an einzelne Pferde erinnern kannst. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte einmal in Baden eine Viererwette getroffen, die hat 30 Euro gekostet, weil ich nicht mehr Geld in der Tasche hatte.
Mhm.
Und das war Crossbill Erster auf 5 Pferde. Ich glaube, das sind genau 30 Euro mit 50 Cent.
Wenn du jetzt sagst Crossbill, ich glaube, ich habe in dem Rennen mal eine Dreierwette mit Crossbill getroffen.
Ja, der hat ja ganz oft gewonnen. Der hat einen Bahnschnitt von 1,0. Deshalb hatte ich den auch einfach an erster Stelle und einfach so ein paar dran gemacht. Und das war, und die war genau einmal getroffen. Und da gab es entweder 5.000 oder 10 sogar. Die habe ich dann auch ausgezahlt bekommen. Habe mir dann abends mit Norbert Sauer zusammen mein erstes Rennpferd auf der Auktion gekauft, beim Saison Racing Festival.
Eine gute Entscheidung, hoffe ich, war das, oder?
Nein, das war eine furchtbare Entscheidung. Norbert hatte an dem Tag noch mit Bischofsboy ein Listenrennen gewonnen. Mhm. Und ich hatte eben, weil ich die Viererwette getroffen habe, also wir hatten beide relativ, wir waren gute Kunden am Pimsstand an dem Abend, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, okay, verstehe.
Und sind dann in dieser Stimmung ja rübergegangen und haben dann die Stute gekauft. Arosana hieß die, eine Tertullienstute. Mhm. Und das war die Schwester von Amazing Dragon, glaube ich, und Amoroso und Angel ja. Dragon, also geile Familie, und die haben ja alle über 100.000 Euro gekostet, und unsere hat als Jährling 5.000 gekostet.
Hat sich keiner hinterfragt mit 18 Pims.
Das haben wir natürlich, nein, am nächsten Tag haben wir uns die angeschaut, beide, und die sah aus wie ein Schäferhund, also die hatte so krumme Beine, dass es, da war es aber schon zu spät.
Ja, ihr habt den Rennsport unterstützt, ja. Muss man machen.
Und das auf jeden Fall, ja. Muss man machen. Und die ist dann im Badener Jugendpreis, ist die vierte geworden. Ja.
Also.
Und war dann, ja, das war eigentlich ganz gut, hoffnungsvoll. Und dann war sie aber anderthalb Jahre verletzt.
Oh.
Und dann hat sie aber als Vierjährige oder so, ist dann nochmal auf die Bahn gekommen und hat dann vier Rennen in Frankfurt gewonnen.
Ja, also.
Das war cool. Vom Ausgleich 4 in Ausgleich 2.
Ja, siehst du.
Hat natürlich mit meilenweit nicht das eingaloppiert, was sie gekostet hatte. Aber zumindest, und das ist bis heute meine letzte Siegerin, ne? Muss man leider dazu sagen.
Ja, da.
2000, das, was weiß
das,
ich,
das sage ich jetzt war. Nichts dazu, aber ist eine Weile her, glaube ich, ne?
Das stimmt allerdings. Aber irgendwann kommt das alles zurück. Ist sehr gut. Meine Stute, ich habe eine zweijährige Stute gerade im Training, die hat heute das erste Mal Startmaschine geübt und ist nicht aus der Startmaschine raus, weil sie Gras gefressen hat, statt abzuspringen. Das ist
wird dann schwierig, in Hamburg zu debütieren, oder wie? Was höre ich da raus?
Ich glaube, das das lassen wir mal lieber, okay. Ja. Aber die ist, wir wollen sie dann auch nicht beim Fressen stören.
Nee,
aber sonst macht
sie
alles ganz gut, ja. Nein, das ist, man muss Prioritäten setzen.
Definitiv.
So, dann lass uns mal über den schönsten Moment im Rennsport sprechen, wo wir schon bei lustigen Anekdoten sind.
Der schönste Moment.
Ja, so ganz einfach ist es nicht. Ich habe eigentlich so 2-3 Momente. Doch, geht eigentlich los mit Max Spirit, war ein Pferd in einer Besitzergemeinschaft, den wir bei Sascha Smirzek hatten, der auch über die Hürden ging. Und der ist gesprungen wie ein Reh, da war nichts Problem, das Bänderstartthema war bei ihm eher ein Thema und der hat sich auch manchmal einfach entschieden, dazu nicht zu laufen. Und ja, einmal war es dann auch in Clairefontaine soweit, dass mir dann, der Trainer war nicht vor Ort und dann sollten zwei Vertreter oder eben Vertreter da in die Rennleitung, bin ich mit einem unserer Kumpels da wurden wir da zusammengeschissen wie kleine Schulerbuben, was uns da einfallen könnte, bei einem Quinterennen ein Pferd dazu bringen, so ungefähr, das nicht abspringt und so weiter und so fort. Und dann haben wir Alternativen für den Max Spirit gesucht und haben dann in Meran eine gefunden. Und das war ein Renntag, also da sind wir dann natürlich mit mehreren Mann hingefahren und da hat es geschifft und also war wirklich ganz bescheidenes Wetter und wir konnten natürlich nicht einschätzen, wie gut da die italienischen Pferde sind oder unser Pferd dagegen ist. Und dann mit gefühlt 18 Zuschauern auf der Rennbahn, 10 von uns, hat er da ein Rennen gewonnen. Das war auf jeden Fall ein besonderer Moment, weil ja, das konnte eigentlich gar keiner fassen, dass er da gewinnt. Da haben wir Sonja Daruszewski damals mitgenommen nach Meran und hat dann da gewonnen. Das war einer der ganz großen Momente. Und ja, jetzt hatte ich schon zweimal das ganz große Glück, hier bei uns auf meiner Heimatbahn hier in Iffezheim in Baden 2 Rennen zu gewinnen mit einem ganz guten Kumpel als Trainer. Ja, das sind Momente, ja, davon zehrst du dann natürlich auch in den dunklen Momenten. Und gut, der eine Hochmoment ist jetzt erst 3-4 Tage her. Da ist man natürlich noch komplett auf dem Hoch jetzt.
Ostseesonne, die aber euch sowieso schon viel Spaß gemacht hat. Ne? Das war jetzt der, wie viel, der vierte Sieg in Folge, glaube ich, bei der, ne?
3 in Folge. Sie hat einmal eine Auszeit sich zwischendrin genommen.
Ah, einmal war sie weg, ne?
Einmal war sie weg, genau. Ich, ne? Aber da der Trainer gleich zweiter noch eigentlich, die war noch gar nicht im Ziel, hat er schon gesagt, bloß nicht krumm nehmen. Er hat, glaube ich, schon einen Fehler entdeckt. Und so war es dann auch. Und Stute war rossig und der Physiotherapeut war auch noch kurz 2 Tage später dran und hat er gesagt, bloß nicht verzagen, das war nur ein Ausrutscher und das tun wir ganz schnell gerade stellen. Jetzt hat sie 3 in Folge gewonnen unglaublich natürlich.
Genau, dann einmal weg gewesen. Davor hat sie aber auch gewonnen. Also genau. 4 aus 5 hat sie gewonnen. Rossig müssen wir vielleicht mal kurz erklären, für die, die es nicht wissen. Das ist so beim Hund, würde man sagen, läufig. Ne? Also ist halt in der, ja, genau. Ne?
Ja, genau, richtig. Hatte da ein bisschen andere Gedanken auch vielleicht an dem Tag oder wie auch immer. Aber ja, übel nehmen wird der sowieso gar nichts mehr. Und von mir aus kann jetzt 100-mal noch Rossig sein. Das, was er bis jetzt geleistet hat, da geht nichts mehr drüber.
Ja, und vor allem, die ist länger nicht gelaufen jetzt vor dem Sieg in Baden-Baden. Also es waren jetzt fast 2 Monate Pause. Aber ich glaube, ihr hattet das Rennen hattet ihr schon total lange im Blick irgendwie, ne? Also das war doch das hast du mir doch schon vor Wochen gesagt, Baden musste. Ich habe es natürlich wieder vergessen und habe es nicht gewettet. Nee. Aber
ja, war wirklich verrückt, dass manchmal so Pläne dann auch oft oder alles in dem Rennsport lebt ja von der Hoffnung, Fantasie und was auch immer. Und diesmal ist wirklich ein Plan. Als die Rennen damals im Februar ausgeschrieben wurden, die ersten Grasbahnen.
Im Februar schon?
Im Februar oder März dann, ich weiß gar nicht, vielleicht dann erst im März dann.
Ja, aber 3-4 Monate vorher ist ja schon.
Ja, genau, so war das auf jeden Fall. Und dann habe ich das Rennen gesehen, dann habe ich zuerst meinen Bruder angerufen und habe gesagt, Simon, die haben da ein Rennen ausgeschrieben, das muss Ostsaison-Trophy heißen, das Rennen. Das ist wirklich so ausgeschrieben, als wenn ich hätte wünschen dürfen, hätte ich es, glaube ich, so ausgeschrieben. Und dann habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Ich habe es nochmal gelesen und nochmal gelesen. Und dann habe ich den Trainer das Rennen gezeigt. Da hat er gesagt, bis du kommst, habe ich schon längst gelesen, wusste auch schon. Da habe ich gesagt, das muss das Ziel irgendwie sein. Und deshalb, da hatte erst ein Rennen und das war dann, da das Ausfallrennen in Anführungszeichen hatte sie dann da gerade. Und dann haben wir gesagt, okay, wir dürfen auf jeden Fall nicht vorher im Handicap laufen, bevor es in dem Rennen läuft, weil das Rennen hatte eine GAG-Beschränkung bis 65 und sie hatte auf der Grasbahn eine 64. Haben wir gesagt, wir dürfen jetzt keinen, das klingt ganz blöd, wenn man sowas sagt, aber da haben wir gesagt, ja, die dürfen jetzt nicht im Handicap laufen für keine Ahnung, 3000 Euro Siegpreis, sondern man guckt ja dann schon auch mal irgendwie, wir hätten uns genauso gefreut, wenn jetzt der Siegpreis 2000 Euro gewesen wäre am Sonntag, darum geht's nicht, aber wir haben dann schon geguckt, dass wir an so einem Premium-Renntag vielleicht mal im Handicap laufen können, weil man schon gedacht haben, das GAG 64 kann sie bestimmt. Und ja, und dann hat sie in Mannheim ja gewonnen. Und dann haben wir gesagt, gut, bis Baden ist natürlich weit, dann sollte es mal in Köln laufen. Aber es war auch ein Premium-Handicap, wenn, dann haben wir gesagt, wirklich nur, wo wir denken, wir können vielleicht auch eine hohe Gewinnsumme erreichen. Nochmal, ich möchte es nochmal erwähnen, die hätten uns auch nur 1000 Euro geben können. Am Sonntag hätten wir uns eh nicht drüber gefreut, aber auf jeden Fall war das der Plan und dann kam der Trainer und hat gesagt, das waren diese ganz heißen Wochen da im Mai und hat, oder war es im Mai, war es April, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall war ultra heiß und dann hat der Trainer gesagt, Jungs, irgendwie die Stute gefällt mir zurzeit nicht, die nimmt die Hitze ein bisschen mit und sie hat auch schon viel geleistet bis dahin. Ich glaube, sie hat für einen anderen Stall von Katja Gernreich im Mai debütiert und lief seitdem eigentlich ja durch, für uns auch auf der Sandbahn, hat für uns 3 Rennen gewonnen dann mit Mannheim. Und hat einfach gesagt, Jungs, ich glaube, wir geben dir ein bisschen Pause. Und dann hat keiner von uns gesagt, natürlich, die muss laufen. Dann haben wir gesagt, gut, wenn der Trainer sagt, die kriegt Pause, dann kriegt die Pause. Und dann war natürlich das Iffezheim-Rennen immer noch auf dem Schirm. Und ja, jetzt hat sie trotz ihrer kleinen Verschnaufpause von 10 Wochen, hat sie dann am Sonntag direkt wieder geliefert und ganz besonderen Sieg eingefahren.
Der sehr emotional auch war, ne? Also ich habe das ja gesehen, da sind ja einige Tränen, glaube ich, gekullert, auch bei der Siegerehrung und bei den Interviews und allem, ne?
Ja, ich brauche dir nichts erzählen, was es bedeutet, überhaupt einen Starter zu haben. Ich brauche dir nicht erzählen, was es bedeutet, ein Rennen zu gewinnen und ein Rennen in Iffezheim zu gewinnen. Was da alles an Glück zusammenkommen muss, dass das funktioniert. Und ja, dann meine Verbindung mit dem Gordon, mein Bruder auch, wir kennen den. Ja, das war der erste Aktive, den ich irgendwie im Rennsport überhaupt mal kennengelernt habe. Und ich kann mich noch an ein paar Fahrten erinnern, wo wir, keine Ahnung, mein Vater ihn mitgenommen hat nach Frankfurt auf die Rennbahn oder wir mit ihm mitgefahren sind nach München oder irgendwas. Und da hat er irgendwie schon mit Mehrgewicht geritten und es hat 40 Grad am Himmel gehabt und er hat gesagt, wir müssen die Fenster zulassen, weil er muss noch schwitzen oder so irgendwas. Also solche Autofahrten hatten wir da und wie gesagt, da war ich 8, 9 Jahre alt und jetzt gewinnen wir mit dem Gordon. Ich habe jetzt erst seine Lizenz hat er auch noch nicht so lange, jetzt selbstständiger Trainer 2020. Und seit 2023, glaube ich, war ich jetzt bei Pferden bei ihm beteiligt. Ist ja auch nicht so, dass ich dann der Besitzer bin. Ich bin ja da mit ein paar Euro immer dabei, mit eingeladen, da dabei sein zu dürfen. Und seit 2023 gewinne ich mit dem 2 Rennen in Iffezheim. Das ist ja völlig, völlig utopisch, sowas zu glauben. Und ich glaube, seit 2023 bin ich immer wieder bei einem Pferd beteiligt und der Gordon hat es irgendwie geschafft, 8 Rennen mit mir zu gewinnen. Also es ist völlig, völlig surreal, was der abliefert für mich.
Ja, aber der hat auch ein sehr, sehr engagiertes Team, ne? Also das merkt man irgendwie schon, wenn man da ein bisschen näher dran ist, dass die, also das machen die meisten, aber genau, bei denen ist es schon so, das ist schon alles, das wirkt sehr eingeschworen und sehr harmonisch bei denen.
Ja, auf jeden Fall und ich, wie gesagt, ich bin ja dann da morgens auch oft genug dabei und gerade im Winter, dann komme ich irgendwann mal um 9:30 ausgeschlafen, habe die dicke Winterjacke an und die anderen sind schon seit um 5 Uhr mal hoch und machen da die Boxen fertig und dann komme ich da irgendwann und lasse noch zwei schlaue Sprüche los, so ungefähr, während die da die wirklich dann die schlimme Arbeit im Winter auch machen. Und ja, da wollte ich mich da am Sonntag auch bedanken und dann hat es mich auch so halbwegs übermannt und dann da muss ich ja noch erzählen, da habe ich noch... Darf man sagen, mies reingeschissen? Darf man das sagen bei dir im Podcast?
Wenn ich jetzt nochmal den peinlichsten Moment im Rennsport-Button spiele, dann darfst du alles sagen. Sollen wir es so machen?
Kannst du nochmal machen.
Der peinlichste Moment.
Weil dann darf man auch mies reingeschissen sagen, wenn der kommt vorher.
Weil als dann der Gordon, dem hat es ja beim Interview dann auch irgendwie gefasst und da habe ich mir in meinem kleinen Hirn dann ausgedacht, oh, ich möchte mich mal noch bei dem Team bedanken. Und während Gordon das so erzählt, habe ich gedacht, ja, den Namen, den darf ich nicht vergessen, den. Dann habe ich an einen Namen gedacht, ja, den vergesse ich auf gar keinen Fall, an den brauche ich nicht denken, der kommt von allein rausgerutscht. Das ist nämlich der von der Lilith. Das ist nämlich die ständige Arbeitsreiterin von der Ostseesonne. Und was die mit der geleistet hat jetzt in den wenigen Monaten allerhand, was sie da gemacht hat und dachte nur so, ja, den Namen von der Lilith, den vergesse ich auf gar keinen Fall, an den brauche ich nicht denken. Kannst du jetzt ausdenken, welchen Namen ich vergessen habe, dann hier aufzuzählen bei dieser Dankung, Lilith. Und dann ist mir das so nach der Siegerehrung so eingefallen, dachte ich, habe ich denn eigentlich einen Lilith gesagt? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Nimm mein Handy in die Hand, will gerade tippen, Gott, und wollte mich entschuldigen, Lilith, ich glaube, ich habe dein... Und dann habe ich schon gesehen im WhatsApp, da stand schon schreibt. Und dann dachte ich, oh, da bin ich mal gespannt. Da hat sie natürlich als allererstes viele Glückwünsche ausgerichtet. Und dann kam das Aber. Und dann habe ich gesagt, Lilith, es tut mir so leid. Aber dann habe ich jetzt noch die Chance, mich bei ihr vielmals zu bedanken. Sie hat auch, viele Süßigkeiten von uns bekommen als Entschuldigung, aber da habe ich wirklich mies reingeschissen, muss ich sagen.
Jetzt vor Millionenpublikum hast du dich entschuldigt, ja, bei ihr, genau. Um nochmal ihre Leistung auf Ostseesonne nach oben katapultiert, nochmal
ganz verbal, nochmal ein ganz anderes Pferd
formal. Ja, das ist richtig so. Stall Grey Goose, ist das, seid ihr so Wodka-Säufer? Das ist ja eine sehr bekannte und sehr teure, vor allem auch Wodka-Marke, das hat mich sehr amüsiert, als ich den Stallnamen gesehen habe.
Fadenscheinige Unterstellungen sind das, aber ja, tatsächlich, Christian Jungfleisch, ein sehr, sehr guter Kumpel, einer der Besten auf der Rennbahn, mit David Schön noch zusammen.
Der war doch bei dem Podcast mit dabei, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, ne?
Genau, da war der auch mit dabei, also die Stimme kennt man auch.
Ja.
Und ja, der hat es mir eigentlich ermöglicht, so, ich sage jetzt mal ganz grob, das erste eigene Pferd irgendwie beteiligt zu sein. Damals mit meinem auszubildenden Gehalt war das eigentlich ja undenkbar, noch Pferde zu haben, aber ja, der Christian war dann da, ja, der mir das ermöglicht hat, mich da mitzunehmen, und dann hatte ich da irgendwie, glaube ich, 5 oder 10% oder irgendwie an dem Stall, und der hat mich aber mitgenommen, als wäre ich der eigene Besitzer, und hat gesagt, was machen wir denn für Farben und wie und was machen wir denn, und ja, Christian war immer Gold und Schwarz, sind so seine Farben, und ich habe immer gesagt, ich finde die Dresse relativ schlicht, aber ein Stern ganz cool. Und so kam eben das Dress zustande. Und ja, der Stall Grey Goose, ja, wir haben dann vielleicht auch die ein oder andere Party gefeiert, wo dann auch Grey Goose auf den Tisch kam. Und dann war der Stallname geboren. Und da hatten wir dann Pferde bei Rudi Storb oder ein Pferd. Eins kam leider nie auf die Bahn, aber die Juwisch. Die hatten wir beim unvergessenen Rudi Storb damals im Training. Und ja, mit der waren wir auch auf allerhand Rennbahnen, aber die hat nie ein Rennen gewonnen. Da haben wir es wirklich geschafft. Und da kam auch die Verbindung zu Sibylle Vogt. Das war dann am letzten Sonntag auch so verrückt. Wir haben die damals, entdeckt ist das falsche Wort, aber wir haben damals die Sibylle halt gesehen. Da hatte ich, glaube ich, das erste Mal Dragoslav in Hasloch geritten. Und dann haben wir die tatsächlich engagiert und immer gefragt, die Sibylle. Da war sie natürlich in Deutschland noch nicht so aktiv und hat nicht Lust für uns da und da zu reiten. Dann ist Sibylle für uns nach, ich weiß gar nicht, überall hingefahren, Karlsruhe, Miesau, für den Christian mal nach Bremen, und die hat jede Ochsentour da mitgemacht und hat nie ein Rennen für uns gewonnen, weil die Pferde doch eher süß waren, als dass sie schnell waren. Und Ja, und dann haben wir immer wieder geflaxt und in den Farben und es geht einfach nicht und sie kann nicht gewinnen. Und dann hat erstmal der Poseidonus für uns den Bann gebrochen. Vor 2-3 Jahren hat er für uns das erste Rennen gewonnen. Und dann hat die Sibylle auch den Poseidonus mal geritten und hat auch wieder nicht gewonnen. Und dann wurde es zum Running Gag. Und das, seit der Ostsaison ist das alles natürlich hat sich das erledigt. Sie hat gewonnen dann am 28.12. Und seitdem sagen wir, mein Gott, was in den Farben alles möglich ist. Und die Sibylle dann am Sonntag hat sie dann auch übermannt, hat dann gesagt, guckt mal, in den Farben gewinnen wir noch zusammen ein Rennen in Iffezheim.
Die hat sich immer so rumgezupft da am Dress, ne?
Irgendwie, genau, ja. Genau. Und dann immer gezeigt, hat immer, Jungs, in den Farben in Iffezheim, könnt ihr es euch vorstellen? Und ja, das hat die Geschichte dann am Sonntag natürlich abgerundet, weil in Knielingen und Miesau, da hat es nicht gereicht, aber irgendwie in Iffezheim haben wir es geschafft, mit den Farben tatsächlich im Rennen zu gewinnen.
Und dann hattet ihr vorher doch irgendwie diesen Stall Gold-Kantine, gab es doch auch noch, ne? Mit Lexington Gold, ne?
Genau.
Da warst du auch dabei.
Genau, Da waren wir auch dabei. Das war so eine Aktion dann für den Gordon. Der Gordon hatte so ein paar Leute zusammen, die gern ein Pferd haben wollten. Und da bin ich dann ein bisschen später dazu gestoßen. Da hat auch dann der Christian wieder als einen Löwenanteil übernommen von dem Anteil an dem Stall, weil er dann gesagt hat, er hat auch einfach Bock auf die Geschichte und wir hatten jetzt über die monatlichen Kosten auch noch nicht alles so zusammen und der Christian war dann immer einer, der gesagt hat, er tut den einen oder anderen Euro mehr dazu, damit es dann einfach stattfindet und dann kam eben der Stall Goldkantine. Gold war natürlich dann Christians Farbe, deshalb war das ein bisschen dabei, ein bisschen andere Farbe, dann Goldblau war es dann. Und ja, dann kam der Lexington Gold, das war dann eben auch ein ausschlaggebender Punkt dafür, so das letzte i-Tüpfelchen, um dann das Pferd zu kaufen und der hat uns auch einen Sieg in Iffezheim geschenkt und ja, da waren wir noch ein paar mehr Leute und dann, ja, wie sagt man, Glück ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt und ja, unvergessene Momente dann natürlich in Iffezheim ein Rennen zu gewinnen mit einer Besitzergemeinschaft, mit Freunden, ne? Man kann sich eigentlich fast nichts Schöneres vorstellen.
Stimmt es eigentlich, dass du die ganzen Rennfarben, wo du beteiligt warst, dir irgendwie tätowieren lassen hast? Die Story habe ich mal gehört.
Ja, doch, der Unterarm, da ziert auch das ein oder andere Renndress. Ist noch nicht ganz aktuell. Stall Goldkantine fehlt noch. Grey Goose hat es geschafft, dadurch, dass er doch bei den Ersten dabei war. Aber ja, drückt dann vielleicht aus, dass ich doch ein bisschen Rennsportverrückt bin.
Ein bisschen arg Rennsportverrückt. Aber das möglich. Hast du tatsächlich durch die Eltern irgendwie. Die hatten damals auch schon Rennpferde, oder?
Genau, mein Vater hatte auch ein Rennpferd dann mit bei Erwin Zimko damals. Genau, also auch schon eine Weile her und hatte dann auch Familienfarben, die ich zwar immer, habe ich immer gefragt, also wenn ich damals was zu sagen gehabt hätte, hätte es die nie gegeben. Die hat er dann aber meiner Mutter zuliebe gemacht, damit die dann irgendwie da mitmacht. Deshalb wurde es lila rosa, sonst hätten wäre vielleicht die, also so hat er versucht, die Mutter dann einzukaufen.
Aber das war nicht Gestüt Güdlerhof, oder?
Nee.
Weil die waren ja auch so lila-rosa, ne? Die waren auch bei
Ja, die gab es auch, damals, genau. Ne? Genau, nee, aber war ja. Jürgen Drom und andere lila-rosa Schärpe.
Ah, okay.
Und und irgendwann möchte ich die auch mal noch zurück auf die Rennbahn bringen, aber genau, der hatte dann eben schon ein Pferd und Royal D, unvergessen, ein Sieg in Hasloch und fünfter im Kronimus-Rennen mal. Mhm. Also, wir sagen nur nie, wie viele gelaufen sind in dem Kronimus-Rennen in dem Jahr. Aber fünf vom Kronimus-Rennen war die.
Ja, naja, aber immerhin. Nee, das stimmt. Ah, Güdlerhof war so lila, rosa GG hatten die vorne drauf. Und das weiß ich noch mit.
Ja, genau, richtig. Ja. Und so, ich glaube, rosa Armbinde auch oder so irgendwie.
Wer ist denn da immer geritten? So Angie Kuhl-Höhn, glaube ich, die jetzt mittlerweile in der Wettbude in Iffezheim arbeitet, war doch für Erwin Simko immer und Gerd Huber, ne?
Also da bin ich jetzt so ein bisschen. Terry Kallack war damals auf jeden Fall immer der Reiter.
Ah, stimmt.
Da bin ich jetzt nicht so ganz bewandert. Also die Zeiten fehlen mir dann doch ein bisschen. Ich war zwar im Führing dabei, aber. Auswendig kenne ich jetzt die Zeiten doch noch.
Ach, das war so Anfang 90er Jahre war das irgendwie. Ich weiß noch, der hatte damals, da muss ich immer dran denken, wenn von Martin Kronimus dieser Pericolo läuft heute, weil der hatte in den 90er Jahren, gab es von Erwin Simko auch mal ein Pferd, das auch Pericolo hieß.
Ah, okay.
Ich weiß nicht warum, aber den habe ich total im Kopf immer, wenn ich den von Bolte, von Kronimus sehe. Und den hat der, weißt du, wer den gezogen hat, wer der Züchter war? Das war der Thomas Schäffer, der Besitzer.
Jetzt mit Seguro.
Genau, Stall Simply Red. der, den ich bei der Siegerehrung außerdem Thomas Schäfer genannt habe, mit einem langgezogenen Ä, und hat er sich ganz arg zu Recht beschwert. Und das Witzige ist aber, ich habe dann zu ihm gesagt, Thomas, keine Ahnung, wie man deinen Nachnamen ausspricht, ich sage immer du zu dir, Thomas. Und dann sagt er in dem Moment, ja Gott, ach Sandy, das ist schon in Ordnung. Und ich sage jetzt, und du, ausgehend, der meinen Namen auch falsch ausspricht, kontinuierlich, ja. Und nee, Thomas Schäfer, super Typ, der sein erstes Grupperennen gewonnen hat, by the way. Das hatte ich auch nicht gedacht. Ja. Für mich war der schon in ganz vielen Grupperennen irgendwie in Iffelsheim auch sogar auf dem Podest. Aber nee, das war für ihn Premiere da.
Ja, das siehst du, da haben wir es dann, was da manchmal an Emotionen ausgelöst werden können, weil jeder weiß, was das, ich brauche dir nichts erzählen. Und das soll jetzt nicht drauf rumreiten sein bei dir. Du weißt, was ich sagen möchte. Ja, allein ein Pferd auf die Bahn zu bringen, das ist, so viel Glück kann man gar nicht haben, und dann gewinnen die da Rennen, wo du es dir noch am liebsten ausmalen würdest. Ja, verrückt.
Ja, das ist schon so. Also nach Iffelsheim auf Siegerehrungspodest, ich kenne Besitzer, die haben seit 40, 50 Jahren Rennpferde und haben gesagt, wir haben es noch nicht geschafft, in Iffelsheim einmal da auf dem Treppchen zu stehen. Das ist schon, das ist schon Königsdisziplin, und kann wirklich auch nur jedem ans Herz legen, der noch nicht da gewesen ist, schaut echt mal in Iffelsheim vorbei. Das ist schon eine geile Rennbahn irgendwie. Also das kann man gar nicht anders sagen. Ne?
Bin natürlich vorgeimpft.
Wir sind beide befangen, was das angeht, aber
es gibt nichts Schöneres. Und dann da oben im Presseraum, und dann geht die da über die Ziellinie. Also es gibt kein besseres Gefühl. Also ich kenne keins.
Du bist aber trotz allem viel auch auf anderen Bahnen unterwegs. Also ich habe dich ja, wenn ich deine Reiseberichte immer sehe, wir haben uns ja auch in Aarau in der Schweiz schon bei Wind und Wetter getroffen, oder jetzt irgendwie Chantilly Reisebericht, und also das ist ein Hobby von dir, dass du rumreist, ne?
Ja, also ich finde es einfach spannend, und gehört ja dann irgendwie dazu, dann auch mal irgendwie ein paar Städte anzugucken und so weiter und so fort. Und wenn ich irgendwie frei habe und irgendwas noch nicht gesehen habe, dann bin ich schon dafür, da mal einfach aus Interesse mal hinzufahren, zu gucken. Du weißt, ich bin auch ein bisschen Hindernisfan, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Aber
bisschen viel, ja.
Bisschen viel, aber wenn dann da irgendwie, gerade in Aarau habe ich dann gesehen, auch Cross-Country und so weiter und so fort. Und ja, dann setzt man sich auch mal ins Auto und fährt nach Aarau an einem Sonntag, warum auch nicht?
Wobei ich sagen muss, also die Rennen in Aarau, die haben mir echt auch die Hindernisrennen gut gefallen. Also das eine ist, in der Schweiz gibt es ja keine Peitsche, da bin ich großer Verfechter davon, dass man das hier auch irgendwann mal einführt. Altes Streitthema, weiß ich auch. Ja. Aber ich finde es halt in Hindernisrennen dann echt manchmal so ein bisschen sad, wenn du halt wirklich siehst, dass die halt einfach fertig sind, die Pferde, ja.
Ja,
und gerade so das letzte Hindernis krabbeln, und dann fangen die dann noch an, den Stock rauszuholen. Und deshalb hat mir das da schon gut gefallen. Und da ist nicht einer gefallen, nicht einer gestürzt, nicht einer angehalten worden. Die sind alle top gesprungen, die waren top vorbereitet. Und die Reiter dort vor allem auch, und das ist ja bei uns auch ein großes Problem, dass wir halt einfach kaum Hindernisreiter mehr in Deutschland haben. Die waren alle, also die sind alle echt mit Bedacht ans Rennen gegangen, und dann haben sie halt auch, die haben ja ein extra Budget teilweise, um aus dem Ausland Jockeys ranzukarren, ne? So ein James Reveley zum Beispiel, der kriegt halt irgendwie noch 2000 Franken, vom Verein, dafür, dass der halt dann kommt für die drei Hindernisrennen, die es da gibt, und dann, das merkst du dann halt schon, wenn so einer da mitreitet.
Definitiv, ne? Ich will es nicht wahrhaben, dass es dann keine Hindernisrennen mehr in Deutschland gibt, weil ich einfach, das war ja früher auch das größte, dann in Iffelsheim, vorletzte Rennen wusste jeder, geht es irgendwie über den Kapellenberg oder was auch immer.
Achtes Rennen meistens, Registano, Regalo, ein Oldtimer und wie die alle hießen. Ne?
Genau, jeder wusste was. Ich will es nicht so richtig wahrhaben, aber auf dem Niveau, wo es jetzt ist, macht es einfach keinen Sinn. Und du siehst ja dann in der Schweiz, Frankreich, wie es dann eben aussehen kann, und dann macht es auch Spaß. Und natürlich ist Verletzungsrisiko, brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Und aber trotzdem, wenn das dann ordentlich vorgeführt wird, dann sieht man schon, wie faszinierend das dann auch sein kann. Und deshalb mache ich dann eben auch so Experimente, wie nach Aarau zu fahren, wo ich dann dir über den Weg laufe und du da deine Moderationskünste zeigen darfst.
Was war die schönste Rennbahn, auf der du je außerhalb Deutschlands warst?
Puh, ich glaube schon Meran, muss ich schon sagen.
Also, da war ich noch nie. Das sagt jeder, dass das so geil sein muss. Das
also ist schon unfassbar. Kommt dann alles dazu, ein schönes langes Wochenende in Meran, da ein bisschen, kann man auch gut was essen, trinken gehen. Und dann, also die Kulisse dort in Meran ist schon unglaublich. Klar, Hindernisfan, dann natürlich Hindernishochburg und Ja, doch. Also viel, viel schöner als Meran habe ich jetzt doch noch nichts gesehen.
Und so ein Ort, wo du gerne mal dabei wärst, aber was du bis heute noch nicht geschafft hast?
Ist natürlich dann irgendwo auch ein bisschen übersehen. Ich habe einmal in den USA erst in meinem Leben, war im Winter, im Januar mit einem guten Kumpel, der mit Pferderennen nichts zu tun hatte. Der musste dann mich einen Tag auch ertragen, wie ich dann rausgefahren bin nach Aqueduct, weil ich habe gesagt, kann ich in die USA ohne Pferderennen. Mhm. Aber klar sind dann natürlich so Breeders' Cup, Melbourne Cup sind natürlich schon auch dann Ziele, die man noch auf der Bucketliste hat, wo man dann mal irgendwann hinfliegen möchte, ganz klar.
Wir haben noch eine Kategorie, die wir noch ausspielen müssen. Wir sind schon bei einer Stunde angekommen. Das war eigentlich klar, wenn wir zwei miteinander reden, dass es lang
ausartet.
Wird. Das ist ausartet, ja. Aber das müssen wir tatsächlich noch machen, weil es eben für einen guten Zweck ist.
Die Charity-Wette.
Genau, 100 Euro gibt es von pferdewetten.de. Das Ganze ist für den guten Zweck, für den Hand-in-Hand-Cup. Das ist das größte Charity-Fußballturnier Nordrhein-Westfalens, das jetzt in die 23. Auflage geht. Am 13. Juni ist es soweit, also das Ganze jetzt schon übermorgen am Samstag. Wir zeichnen heute ja am Donnerstag auf. Und die spenden ihre gesamten Einnahmen für Kinder in Not, also das heißt Kinderhospiz, Kinderkrebsklinik und so weiter und so fort. Und die Charity-Wette fließt da eben auch hin. Kannst entweder 50 Euro Sieg, 50 Euro Platz wetten oder 100 Euro Sieg. Es muss in einem Rennen im Langzeitwettmarkt sein, also Deutsches Derby, Diana, großer Preis von Baden ist da mit drin. Prix de Diane wäre jetzt kurzfristig oder Union auch. ARC haben wir dann in England natürlich ganz, ganz viel. Irish Derby, Irish Oaks. Also du hast Melbourne Cup, hast du gerade eben erwähnt, könnte man auch wetten. Du hast freie Auswahl. Was machen wir denn?
Freie Auswahl. Also es wird dann Hand-in-Hand Cup nächstes Jahr hoffentlich unterstützen, weil ich habe jetzt kein Rennen vom Wochenende mehr rausgesucht. Hab mir doch tatsächlich den ARC ausgesucht. Hat auch einen Grund.
Oh, okay.
Hat einen Grund meiner Chantilly-Reise letzte Woche gehabt. Hab dann eine Stute gesehen in einem Rennen. Also aus Zufall haben wir das Rennen mit meinem Bruder, habe ich mir das an den Rails angeguckt. Und da habe ich eine Übersetzung von dem Pferd. Also ich bin da gestanden, habe einfach nur noch wow gesagt. Ich habe es im Podcast bei uns schon gesagt. Da musste man die NASA anrufen, weil ich gedacht habe, ich habe eine Rakete gesehen. Also. Berena, eine Stute, Akakan-Stute.
See the Moon.
See the Moon-Tochter, drei Starts, drei Siege. Keine Ahnung, wie gut sie wirklich ist am Ende des Tages, aber wir wissen nicht erst seit Daydream. Der ARC ist auch so ein bisschen Rennen für dreijährige Stuten, stehen dann natürlich ganz gut im Gewicht dann drin. Und wie gesagt, ich war so geflasht in Chantilly, wo ich da das Rennen an den Rails geguckt habe, wie die da durchkam. Und als der da einmal die Peitsche da so ein bisschen an der Schulter mal gesagt hat, los geht's Mädchen, das war wirklich atemberaubend und deshalb gehe ich davon aus, dass Berena da eine gute Chance im ARC haben müsste.
Gegen Daris, gegen den anderen großen Grafar Agarkan Favoriten, 3,60 Euro steht.
Ja, gut, sind noch ein paar andere gute Pferde
ja,
dabei,
ja, aber
außer Daris, aber
also der ist natürlich mit dieser exponierten Favoritenposition jetzt zu dem Zeitpunkt im ARC schon zu blinken, das habe ich schon lange nicht mehr so gesehen in der Form, ne, aber
ja, also irgendwie, ich glaube 36 oder irgendwas im
36.
Juni.
Ja, das ist schon, ist viel Vertrauen unterwegs. Also 200 ja. Für 10 gäbe es auf, wie spricht man es richtig aus? Beraina, oder?
Ich hab mich damals dann den Frau-Skalo-Kommentar mal angehört, wie ich meine Berena gehört zu haben.
Berena, also auf jeden Fall, See the Moon.
Die Stute von Aga Khan.
Stute von Aga Khan, 48 Platz gäbe es für 10. Was machen wir, 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg?
Was machen wir denn? Gute Frage eigentlich.
100 Sieg, oder?
Eigentlich probieren wir ja. Ja, das auf jeden Fall. Machen wir es so. Machen wir 100 Sieg und ich werde die, wenn es im ARC läuft, ein 100er Platz und dann lasse ich euch das so zukommen. Dann
das ist eine gute Idee. Das finde ich gut. Ich glaube, die spiele ich auch jetzt mal so noch irgendwie. Weil wenn die wirklich im ARC läuft, 200 zahlt die auf der Bahn.
Das nicht kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ja, vor allem, wenn sie dann da läuft, hat sie bis dahin wahrscheinlich nochmal ein oder zwei Rennen gewonnen. Dann wird sie wahrscheinlich nicht 200 stehen. Aber ich war wirklich fasziniert, als ich die letzte Woche gesehen habe. Und deshalb glaube ich, dass das eine gute Stute ist.
Ich hoffe ja, dass es mit der so weitergeht. Ich habe ja einen Jährling von See the Moon gerade. Das wäre natürlich traumhaft. Naja, Schauen wir mal. Das Blöde ist, dass diese kleinen Fohlen und Jährlinge, die wissen ja gar nicht, was ihre prominenten Geschwisterschaften so machen. Das ist denen ja ziemlich egal, ne? Das ist
und es fällt auch allerhand ein, manchmal, um nicht auf die Rennbahn zu
kommen, was man noch an Dummheiten fabrizieren könnte auf der Koppel, ja.
Genau, also da kann ich auch ein Lied davon singen mit dem Gordon. Also was die alles da leisten müssen als Trainer, was die Pferde sich da alles einfallen lassen können. Aber wäre ja auch einfach, wenn sie uns sagen könnte, was gerade schief liegt.
Züchten wäre aber nichts für dich, oder?
Gut, wenn man jetzt so ein Pferd wie Ostersonne hat, denkt man schon mal drüber nach. Die Papiere sind natürlich nicht dafür geeignet. Und was heißt nicht dafür geeignet?
Was, die Amarillo oder sowas, ne, glaube ich, oder?
Ja, genau, Amarillo ist jetzt wahrscheinlich nicht so in Mode, aber natürlich kommt man jetzt mit zwei Gläsern Grey Goose im Kopf auch
auf Ideen.
Auf komische Ideen. Aber noch sind wir. Und ich bin ja, wie ich es gesagt habe, ich habe ja das nicht alleine, bin ja da immer eingeladen dabei, sowohl von Gordon wie auch von Christian, die da eher die großen Unterstützer sind, sind wir da ein bisschen eingeladen mitzumachen und da stelle ich mich hinten an und meine Zuchtgedanken sind da noch ganz, ganz weit weg.
Vor allem, wie du sagst, mit zwei Gläsern Grey Goose, das wäre mir nämlich fast passiert in Iffezheim nach dem letzten Rennen am Pilzstand, hätte ich fast dem Frank Fuhrmann ein Zirkuskind abgekauft zum Züchten. Da hat aber meine Frau noch in letzter Sekunde den Anker reingeworfen und gesagt, da unterhalten wir uns nochmal drüber.
Ich glaube, die Vernunft hat da vielleicht noch kurz eingestiegen.
Ach, ich finde die geil, ich liebe Zirkuskind, also ganz ehrlich, das ist so ein geiles Pferd mit so antrittsschnell und alles und aber das
ja, vielleicht lässt das nochmal durch den Kopf gehen, nimm nochmal.
mach mir nochmal in aller Ruhe Gedanken.
Ja, mach das nochmal.
Sehr gut. Lieber Manuel, unser kurzer Flirt hat großen Spaß gemacht, Guido, verzeih es uns, dass ich dir
kurz... Ich rufe den jetzt gleich an und gestehe ihm alles.
Deinen Podcast-Abschnittsgefährten entführen musste. Aber es war ein sehr amüsanter Austausch. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, Hals und Bein. Sehen wir uns morgen denn in Hannover zum Afterwork-Renntag?
Nee,
das ist dir zu weit weg. Da bist du, glaube ich, nie, oder? So großartig, oder? Oder selten?
Ja, ich war diese Saison tatsächlich auch schon. Aber morgen, ich glaube, ich habe sogar frei. Ich muss nicht mal Galopp online machen, glaube ich.
Okay, dann könntest du vorbeigucken. Die gehen erst um 16.30 Uhr los, die Rennen. Also das ist und vor allem letzter Start 21 Uhr, danach noch After-Race-Party. Und das Listenrennen, das ist geil
besetzt. Das stimmt, das ist wirklich,
also das ist
allerhand.
Also das könnte auch ein Gruppe-2-Rennen sein irgendwie, ne? Mit hier Nastaria und
Narrativo und Waldadler. Ja, und Wintertraum jetzt da.
Wintertraum noch mit der Patre Palou, auch Gruppe-Sieger, ne?
Ist er doch ja, hat Fürstenberg-Rennen gewonnen. Also wirklich sensationelle Besetzung. Ich glaube, ich schreibe dir um 16.30 Uhr von der Couch. Viel Spaß in Hannover. Ich nehme mal den Tag und Sonntag die Union, jetzt kommen natürlich nochmal ganz heiße Zeiten und dann schauen wir. Wer ist ein Derby-Sieger für dich im Moment?
Ja, also ich meine, Gostam ist halt natürlich das Fragezeichen hinter der Distanz. Also, weil sonst würde ich sagen, von der Klasse her schon Gostam auf jeden Fall. Ich bin ja auch, ich mag ja die Liberty-Pferde immer ganz gern, da bin ich ja ein bisschen befangen. Ich find's nicht. Echt nicht leicht. Also tatsächlich war sehr gespannt, wie Lommi sich schlägt in Iffezheim. Ja. Und weil der wäre nämlich sonst für mich der logische Derby-Favorit gewesen. Aber der hat sich ja jetzt nun leider auch verletzt. Und ich weiß nicht. Insofern, ich bin da gerade noch so ein bisschen ratlos, was das angeht. Ich habe mir auch echt überlegt, ob ich dieses Jahr hinfahre oder nicht. Irgendwie mal gucken.
Ja, doch, dieses Jahr ist jetzt dadurch, dass ja das leider dann ist ja die Kehrseite der Medaille natürlich, dass weniger Renntage und so weiter. Jetzt wurde ja aber da dieses super Wochenende draus und ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind 4 oder 5 Grupperennen oder irgendwas. Sportlich bietet sich jetzt schon an und deshalb habe ich schon auch fix eingeplant, jetzt eigentlich nach Hamburg zu fahren für das Wochenende, weil da wirklich großer Sport geboten wird. Auch wenn es, du hast mich vorhin nach der schönsten Bahn gefragt, die Gefahr, dass ich jetzt da Hamburg nenne, war jetzt nicht ganz so groß wie Meran, aber ich glaube, jetzt mit dem Programm an dem Wochenende lohnt sich es auf jeden Fall und dann Vielleicht findet man da auch irgendwo Grey Goose noch in Hamburg.
Noch ein zusätzlicher Anreiz. So ja, also sonst, ja. Ich glaube, Master of Light soll da nochmal laufen und Mineola, die Schwester auch. Und also ich habe da schon einige Gründe,
ja,
hier zu fahren. Das ist,
wir finden Gründe ja. Bis dahin.
Ansonsten sehen wir uns in Mannheim bestimmt, ne, die Woche drauf, oder?
Auf jeden Fall.
Lieber Manuel, ich danke dir, weiterhin alles Gute. Danke für deinen guten Job, den du für den Rennsport machst. Das ist echt super, wie ihr die Rennsportflagge hochhaltet. Und grüß mir den Guido und ansonsten bis bald. Ich
danke dir vielmals, Hals und Bein an alle und schaff's an.
Das machen wir. Manuel Drom bei uns zu Gast. Wir hören uns dann in ein oder zwei Wochen wieder. Jetzt gucken wir mal, ob wir wieder den alten Rhythmus beibehalten oder doch wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus. Mal gucken. Ihr werdet das auf jeden Fall schon mitbekommen. Hals und Bein und bis bald.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.